Jesus, einfach danke für den Ralf und für dieses Herz, das er heute mit uns teilen wird. Und Ralf, wir segnen dich, dass Jesus dir die Worte schenkt und dass Jesus dich gebraucht und all die Dinge tut, die wir mit kluger Rhetorik oder so nicht produzieren können. Und in diesem Sinne einfach sei gesegnet im Namen von Jesus. Amen.
Ja, das ist gut. Vielen herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Meine Frau kommt dann auch noch nach vorn. Herz teilen bedeutet, wir lassen euch Anteil oder wir geben euch Anteil an dem, was uns bewegt. Wir kommen nicht, um euch zu belehren oder zu sagen, so müsst ihr es machen. Und wenn ihr es nicht so macht, aber wehe, dann. Herzteilen bedeutet aber auch, wir lassen euch ein Stück, geben euch ein Stück Einblick in das, was unsere Schmerzen sind, was uns herausfordert, wo wir vielleicht gegen die Wand gelaufen sind und Gott uns von der Wand weggesammelt hat und gesagt hat, hey, ich bin trotzdem bei euch. Also, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, mal sehen, wo wir landen. Gleich eine Vorwarnung für die Freunde der Exegetik und der weiß ich was alles. Ich muss euch heute schwer enttäuschen. Es gibt einfach nur so eine Herzteilen-Predigt. Okay? Aber zur Beruhigung, ich fange trotzdem mit dem Bibelwort an. Ja? In manchen charismatischen Gemeinden ist es ja so, dass man sagt, Mensch, könnt ihr nicht wenigstens ein Bibelwort lesen? Und es ist sogar ein Weihnachtstext. Ich habe extra einen Weihnachtstext rausgesucht, aber nein. Ein Wort Gottes, was mich persönlich beschäftigt. Und was aber gern auch in der Weihnachtszeit zitiert wird. Johannes 1, Verse 11 und 12. Er, Jesus, kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und in der Weihnachtszeit, dann konzentriert man sich erst in allererster Linie so auf den ersten Teil. Ja, Mensch, da. Die haben das damals alles verrissen. Wären die ein bisschen aufmerksamer gewesen, die Juden und wer auch immer, dann hätte das alles eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und so weiter und so fort. Aber der zweite Teil, der zweite Vers, das ist das, was mich persönlich bewegt und wo ich euch auch heute so ein Stück hineinnehmen möchte. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Hier brennt was. Hey, Halleluja. Advent, Advent, die Kirche brennt. Und ich möchte ganz kurz auf dieses Wort, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und im, jetzt fange ich doch ein bisschen an, ne, im Grundtext zu graben. Das Wort, was hier gebraucht wurde, ist nicht irgendwas, sondern hier spricht es vom Griechischen übersetzt wieder ins Deutsche wirklich von Vollmacht. Nicht irgendwie hier Kraft, die man sich im Fitnessstudio aneignet, sondern das, was Gott wirklich seinen Kindern verleiht. Und wir sind ja hier im frommen Kontext unterwegs und ich denke, wir haben alle irgendwie den Wunsch, in dieser Vollmacht zu wachsen. Es wäre doch cool, wenn wir in Dinge hineinsprechen und es geschieht. Die Leute die Hände auflegen und puff, stehen auf. Oder die Gemeindesituation durch ein Gebet, es verändert sich. Wie können wir in Vollmacht wachsen? Keine Angst, ich habe jetzt nicht 3 Punkte. Und wenn wir die alle abgearbeitet haben, dann geht ihr nach Hause und sagt, tschakka, jetzt geht's los. Ein Glück, dass wir Ralf und Sigrun da hatten. Die haben uns gesagt, wie das geht mit der Vollmacht. Aber eine Sache habe ich für mich zutiefst entdeckt. Und oft ist es so, dass Gott einen da wie so ein Stück hineinführt. Und man entscheidet sich, ja, da bleibe ich dran oder kein Bock auf diese Nummer. Vielleicht hast du so einen Satz auch schon mal gehört und sagst, ja, habe ich auch schon probiert. Aber ich habe das für mich so formuliert, Vollmacht wächst oder ich kann in Vollmacht wachsen, wenn ich im Einklang mit dem Willen Gottes unterwegs bin. Klingt ja ganz simpel, ne? Vollmacht wächst, wenn wir im Einklang mit dem Willen Gottes unterwegs sind. Aber die Frage, die so ein Stück darunter liegt, kennen wir die Sicht Gottes über die Dinge, in denen wir unterwegs sind, wo wir uns Veränderung wünschen? Kennen wir die Sicht Gottes? Oder noch eine Frage unten drunter, Was ist die Antwort Gottes auf die Herausforderungen, die uns megamäßig beschäftigen? Was ist die Antwort Gottes? Was ist seine Sicht? Was ist sein Wille? Und so in die Gemeinde hineingesprochen. Welche Sicht hat Gott über euch als Vineyard Dresden? Welche Vision hat er in eure Gemeinde hineingegeben? Wo er sagt, das ist mein Wille. Das möchte ich in Existenz sehen. Und Gott sagt, ich bleib dran. Die Frage ist, wo bewegst du dich, wenn ich dran bin? Welche Verheißung Gottes für die Situation? Und Chemnitz ist ja nur, ich meine, ihr kanntet Chemnitz schon vorher, aber es gab viele, auch in Amerika, die wussten nicht mal, wie Chemnitz geschrieben wird, geschweige denn, wo es liegt. Aber seit August diesen Jahres ist Chemnitz irgendwo in aller Munde. Rechts, links, oben, unten, Chemnitz fühlt sich wie durch den Wolf gedreht. Und auch als Christen sagen wir möchten Position beziehen. Und anfangs sind wir da ein bisschen rumgeeiert. Na, gehe ich zu der Demo oder zu der Demo? Nee, wir machen eine extra Demo. Und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir uns hingesetzt und haben gefragt, Gott, was ist wirklich deine Sicht über unsere Stadt? Wie siehst du Chemnitz? Und wie willst du, dass wir beten sollen auch? Und das ist noch gar nicht lange her, da haben wir als geistliche Leiter von Chemnitz oder ein paar Leute, die einfach das auf dem Herzen haben, sowas formuliert. Wir haben uns da einen Tag eingeschlossen und haben gesagt, Gott, wir wollen einfach jetzt deine Sicht haben und wir wollen Impulse aufnehmen und wir haben da was aufgeschrieben und das Ding ist überschrieben, sogar mit, was wir aussprechen über unsere Stadt Chemnitz. Was wir aussprechen. Man könnte auch sagen, was wir proklamieren über Chemnitz. Und so der erste Satz, keine Angst, ich lese nicht das Ganze vor. Chemnitz ist eine von Gott geplante Stadt mit einem unerschütterlichen Fundament. Klammer auf, Chemnitz hatte dieses Jahr 875 Jahrfeuer und Mönche haben es gegründet und die haben gesagt, Chemnitz soll eine Stadt des Gebetes sein. Vor 875 Jahren zumindest. Und wir glauben, das ist nach wie vor noch die Sicht Gottes über Chemnitz. Sie ist anziehend für alle, weil die Gegenwart Gottes sichtbar und erfahrbar ist. Ist das jetzt sichtbar und erfahrbar? Nicht so wirklich. Aber wir glauben, dass es Gottes Wille ist, dass es seine Sicht ist. Und es lohnt sich, in dieser Sicht unterwegs zu sein. Also wir nennen das strategisches Gebet. Und Leute, die so viel beten, ich sage jetzt mal so die Fürbitter, die beten den strategischen Willen Gottes über der Stadt aus. Und die bleiben so lange dran, bis das momentan Sichtbare sich mit der Sicht Gottes verbindet. So lange lohnt es sich, als Fürbitter dran zu bleiben und diese Dinge auszusprechen. Das Gleiche könnt ihr auch in eurer Gemeinde machen oder in familiären Situationen. Was ich immer wieder erlebt habe, das ist die Strategie des Teufels ist, uns auch als Fürbitter so im Überlebensmodus zu halten. Ja? Du hast 10 Probleme an der Backe und die betest du so durch. Und da betteln wir und sagen, Herr, erbarm dich über 1 bis 10. Es wäre doch nicht schlecht, wenn der gesund wird und wenn das zum Durchbruch kommt und wenn es da von gefühlt -10 auf wenigstens auf 9,5 kommt, tschakka, das wäre Halleluja. Satan will nicht, dass uns bewusst wird, dass wir durch Gebet das Reich Gottes diese Erde bringen können und dass die Existenz des Reiches Gottes zum Durchbruch kommt und nicht das, was er fabriziert. Und so ist es auch, wenn wir für Kranke beten, wenn wir in solchen Situationen unterwegs sind, da kommen wir nicht als Bettler und sagen, oh Herr, es wäre doch nicht schlecht. Sondern der Wille Gottes ist es, die Sicht Gottes ist es, dass allen Menschen geholfen wird. So können wir auch aus dieser Sicht hinein in Krankheitssituationen beten. Vollmacht wächst, wenn wir im Einklang mit dem Willen Gottes unterwegs sind. Johannes 10, 30 sagt Jesus, ich und der Vater, wir sind dicke Tinte, ja? Wir sind eins. Und was da steht, das ist nicht irgendwie eins, hier, eins plus eins ist eins, sondern das ist so dicht verwoben, das kann man gar nicht unterscheiden, wer ist was. Das sagt Jesus, so bin ich mit diesem Vater verbunden. Und aus dieser Verbindung heraus geht er über diese Erde. Da können wir sagen, ja, Jesus war ja Gottes Sohn, der hat ja einen Bonus gehabt vom Himmel. Aber wir wissen, Jesus war Gottes Sohn, ja, aber er war auch ganz Mensch. Und ich habe einen coolen Satz gelesen von Robbie Dawkins, müsst ihr mal lesen, coole Bücher geschrieben, der leitet eine Vineyard vor Ort von Chicago und die erleben wirklich, dass sich eine ganze Stadt verändert. Das ist phänomenal. Der hat gesagt, Jesus lebte auf dieser Erde, um den Standard zu definieren, was für einen Menschen, also für uns, aus Fleisch und Blut möglich ist, wenn wir in Abhängigkeit mit Gott leben. Ja, versteht ihr das? Jesus lebte, um den Standard zu definieren, zu sagen, ja, das ist möglich, wenn wir in dieser Abhängigkeit zu Gott hin leben. Und diese Sichtweise, diese Erkenntnis hat mich persönlich in den letzten Jahren zutiefst herausgefordert. Auch als Gemeinde auch uns wie ein Stück durchgeschüttelt. Und ich kann auch ehrlich sagen, das hat so ein Stück unsere Gemeindekultur verändert. Und diese Dinge, diese Sichtweise hat zutiefst etwas mit dem Heiligen Geist zu tun. Und wir sind ja hier Vineyard und Vineyard sagt ja, wir sind eine Freikirche. Also wir sind keine Charismatiker, aber wir sind trotzdem richtig gut unterwegs, ne, mit dem Heiligen Geist auch. Aber was ich für mich persönlich auch so entdeckt habe und was wir als Gemeinde gelernt haben, es braucht dieses Fundament, diese Sichtweise über das Wirken des Heiligen Geistes, dass Programme und Konzepte dann gut in Existenz kommen können. Und nicht, welche Programme und welche Konzepte gibt es, dass der Heilige Geist irgendwie mehr Raum bekommt. Ist ein anderer Ansatz. Und ich habe auch so eine persönliche Geschichte, will das nicht weiter ausbreiten, aber gefühlt, auch im Bild war das so, es war eine Sozio-Geschichte, da stand ich wie auf dem Schlauch, wirklich auf einem Gartenschlauch. Der Heilige Geist, den habe ich gesehen, der stand und hatte den Wasserhahn, den Außenwasserhahn eines schönen Hauses voll aufgedreht. Ich stand auf dem Schlauch und da drüben kam nichts raus aus dieser Gartenbewässerung. Da sagt Gott Vater und Jesus, die saßen auf der Bank und sagen, hey komm, steig von dem Schlauch runter und ich gehe da runter. Wusch. Und wir haben gemeinsam im Regen getanzt. Und das war für mich das war mein Zugang. Das ist so ein Saulus-Paulus-Ding. Aber so ein neuer Zugang, dass wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes neu öffnen. Wir haben auch als Gemeinde, als uns das so ein Stück bewusst wurde, wir haben zig Programme probiert, wir haben einige Durchläufe in allen möglichen guten Sachen gehabt, aber wir sind, wie gefühlt, nicht über bestimmte Level drüber rausgekommen. Wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal, wir lassen uns neu drauf ein, was es bedeutet, ganz neu offen zu sein für die Kraft, für das Wirken des Heiligen Geistes. Und das Erste, was wir gemacht haben, wir haben unseren Gottesdienst ein Stück umgestellt. Also keine Angst, ich erzähle euch jetzt nichts Verrücktes, wo man sagt, das geht ja gar nicht. Ganz, ganz simple Sachen. Das Erste war, wir haben Personen eingeladen, von denen wir wussten, dass sie so mit Gott unterwegs sind, dass sie so brennend mit Jesus drauf sind. Brennend im Geist, könnte man sagen, so ganz übertrieben. Aber dass sie an Orten sind, auch in ihrem persönlichen Leben, wo wir hinwollen. Weil du kannst Leute nur dort mit hinnehmen, wo du selber bist oder wo du selber schon mal gewesen bist. Und wir sind eine ganze Wegstrecke mit solchen Personen gegangen, die uns nicht nur ermutigt haben, ganz ehrlich, sondern die haben uns mächtig herausgefordert. Wir haben unseren Gottesdienst auch neu geordnet. Also die Worship-Zeit zum Beispiel. Jetzt kommt es da, Nathanael. Ich habe das so genossen, dass du heute mit der Gitarre vorne standest. Wir haben immer so über Jahre gesagt, oh Mensch, Herr, schenke uns doch eine richtige Lobpreisband, wie die zum Beispiel in Dresden oder, das wäre doch cool. Worship bei uns, da steht einer mit der Gitarre Und einer sitzt am Bongo, der es eigentlich nie gelernt hat, aber der mit Hingabe am Bongo sitzt. Wir haben gesagt, die Worship-Zeit ist eine Zeit, wo wir unsere Herzen Gott öffnen wollen, wo wir ihm sagen wollen, was er uns bedeutet. Wo wir uns neu entscheiden wollen, nicht auf den englischen Liedtext zu schauen, dessen Übersetzung wir gerade mal nicht verstehen. Oder, der hat sich schon wieder vergriffen und heute waren die zwei Lieder nicht so mein Ding, die waren zu peppig. Sondern wir entscheiden uns wirklich, auf ihn zu schauen. Ihn anzubeten über das, was er ist und nicht, was ich gerade fühle. Und auf einmal ist die Worship-Zeit eine Zeit der Intimität mit Gott geworden und nicht Absingen von vier Liedern. Intimität. Wir haben eine Zeit, da erzählen wir Geschichten. Wir nennen das God Stories. Also Geschichten. Eine God Story ist folgendes. Nicht, ich bin da heute mal richtig gut drauf gewesen und letzte Woche war eine coole Woche, wollte ich mal erzählen, wie gut ich drauf war, sondern God Story heißt, da gab es eine Situation, die war irgendwie verfahren. Und Gott hat die Situation verändert mit oder ohne mein Beisein. Und es ist etwas anderes draus geworden. Also God Stories. Und wir geben diesen God Stories wirklich Raum im Gottesdienst, dass diese Geschichten erzählt werden können. Und vor Jahren habe ich gesagt, nee, das können wir nicht machen. Warum? Weil wenn du erzählst, ja, ich habe da für Oma Erna gebetet und ihr Fuß ist wieder abgeschwollen. Und da hinten sitzt jemand drin, der hat auch einen dicken Fuß und der hat schon 5-mal für sich beten lassen. Und für den ist so eine Geschichte, so habe ich immer gedacht, totales Frusterlebnis. Warum heilt Gott Oma Erna und mich nicht? Und wir haben uns aber entschieden, mit diesen God-Stories geben wir Gott die Ehre über das, was er getan hat, und wir geben nicht der Entmutigung Raum. Das ist ein Unterschied. Wir geben Gott die Ehre, wir wollen den Glauben stärken, dass er sagt, ja, es lohnt sich, dran zu bleiben. Und das kriegt eine Eigendynamik, wo ich sage, ja, das will ich auch erleben. Also wenn der für jemanden in seinem Arbeitskollektiv betet, das will ich auch erleben, dass da sich was verändert. Und jetzt vor kurzem war Martin Bühlmann da, der sagt, hey, der guckt immer auf die Uhr und sagt, bin ich auch noch dran? Ja, das habe ich noch nie erlebt, dass die God-Stories so eine Dynamik im Gottesdienst haben und so viel Raum haben. Aber das hat Glauben gestärkt. Und letztes Mal war es ein Teenie von der Straße, der erzählt eine God-Story, wie Gott ihm geholfen hat, einen Containerbrand zu löschen. Da sagst du vielleicht, okay, ist das eine God-Story? Aber für ihn war das, es war ein Erlebnis für ihn mit Gott und Gott hat für ihn die Situation verändert. Coole Sache. Auch die Ministry-Zeit. So im Vineyard Neudeutsch sagen wir, es gibt eine Ministry-Zeit. Und wir haben diese Ministry-Zeit bewusst so neu entdeckt und gesagt, okay, jetzt laden wir den Heiligen Geist ein und wir erwarten, dass Gott uns dient. Worship-Zeit können wir sagen, wir beten Gott an über das, was er für uns getan hat, wer er ist. Und in der Ministry-Zeit, dann öffnen wir einfach unsere Herzen und sagen, Heiliger Geist, tu du dein Werk in uns. Und das, was vorhin gekommen ist, das finde ich so spannend, Freunde, bleibt dort dran, wenn der Heilige Geist einen Impuls gibt. Ist da jemand da, der Probleme mit den Ohren hat? Oder andere Dinge? Dann sagt er, ich gebe heute so einen Freifahrtschein, ich möchte gern heute Ohren heilen. Und du kannst natürlich sagen, ach, ist schön doof, wenn ich jetzt sage, ich habe auch Ohrenprobleme, was werden die alle denken? Du raubst dich eines Geschenkes, was Gott für dich bereithält. Also wir haben das so oft erlebt, dass Leute dann nach dem Gottesdienst zu uns kamen und sagten, was ich noch sagen wollte, ja, der Eindruck, der war schon 100%, das war ich, aber ich habe mich nicht getraut zu melden, du weißt ja, ich bin ja der Schisser. Also wenn offen sein für Impulse, der Heilige Geist redet in der Ministry-Zeit und er wirkt und du darfst offen sein. Und anfangs haben wir gedacht, okay, das sind die drei Berufenen in der Gemeinde, die dürfen die Ministry-Zeit leiten. Und wir haben entdeckt, wie genial das ist, wenn der Heilige Geist durch jeden Einzelnen wirkt. Also du bist ein Priester. Ja, du bist ein Priester. Und du darfst, wenn Gott dir einen Impuls gibt, in der Ministry-Zeit auch als Priester dienen. du bist nicht das kranke arme Hascherle, was jetzt aufgepäppelt werden muss, um wieder bis zum nächsten Gottesdienst für 7 Tage einigermaßen durchzukommen, sondern du bist Priester und Königskind. Also dürfen wir in der Ministriezeit auch einander dienen. Und wenn doch mal ein Wort ist, was vielleicht daneben war, wir üben. Wir sind Familie. Lernen. Wir haben Dinge in unserem Gottesdienst neu zugelassen, die echt so eine Komfortzone gesprengt haben. Was meine ich damit? Also, wir beten ja im Gottesdienst, komm Heiliger Geist. Und ich bin mir immer nicht sicher, wie wir das meinen. Und es gab Zeiten, da haben wir gebetet, komm Heiliger Geist. Und da sind 1-2 Personen wirklich vom Stuhl gerutscht und die lagen einfach wie Brett. Und wenn da so eine Person neben dir und du, neben dem Pult liegt und du musst immer aufpassen, dass du nicht drüber wegfällst, dann ist das schon außerhalb der Komfortzone. Aber der Heilige Geist war so stark, das war keine Show. Diese Person hat dann erzählt, ich konnte die nächsten 3-4 Tage nicht laufen, ich musste auf Toilette getragen werden. Vom Heiligen Geist so berührt worden. Da kann man sagen, ja, brauchen wir eigentlich nicht. Kann auch ohne so ein Ding abgehen. Aber wir haben gesagt, Heiliger Geist, wirke, wie es dir gefällt. Und dann macht er, was ihm gefällt. Und dann können wir nicht sagen, aber wir haben da so eine Agenda. Die 3 Dinge, die kannst du bitte ein bisschen ausblenden. Das wäre mehr so der ultracharismatische Gottesdienst, wo wir extra mal hingehen. Also wir haben erlebt, und das ist auch so eine neue, der Heilige Geist lässt sich dort nieder, also die Kraft der Veränderung auch, lässt sich dort nieder, wo er willkommen geheißen wird. Ja, wenn wir sagen, wir haben aber nur 3 Minuten, dann sagt er, okay, dann nehme ich mir auch nur 3 Minuten. Wir haben Zeichen und Wunder erlebt. Wir erleben alle Zeichen und Wunder, aber das war für uns so ermutigend, so verrückte Sachen, wo man sagt, also nur mal 3 verrückte Sachen, ganz kurz. Wir haben so auch so ein paar Glaubensexperimente gemacht, Haufen Geld ausgegeben für eine Renovierung des Saales. Ne? Und wir haben Gott gedankt, dass er wirklich innerhalb von einem Monat 10.000 Euro, dass die 10.000 Euro zusammenkamen. Wir haben Gott gedankt, haben gesagt, das ist so cool. Und auf einmal liegen 5 Euro auf dem Fußboden. Und jeder sagt, hey, wer hat das Geld verloren? Wir wissen bis heute nicht, es hat niemand verloren, das Geld. Wir haben eine Woche später nochmal gefragt, wer hat das Geld verloren? Ich bin naiv und sage, da hat Gott einfach noch so einen Bonus oben drauf gelegt und hat gesagt, ich bin euer Versorger. Oder im Gottesdienst während einer Ministriezeit sagt jemand, ey, was ist denn das hier vorne? Das ist ja feucht. Das fühlte sich an wie Öl und das roch wie Öl. Was haben wir gemacht? Wir sind einer nach vorne gegangen. Jeder hat so eine Dusche genommen, hat sich ein Gesicht eingeschmiert und gesagt, hey, wir wollen Öl. Klingt naiv. Aber manchmal braucht es so das Glauben eines Kindes, Dinge zu erleben. Oder ein Mädchen, kleines Kind, auch geistig behindert, zu 90% taub gewesen. Gott hat es geheilt, angerührt. Das Kind konnte wieder hören. Und das sind Dinge, wo wir sagen, wow, was geschieht, wenn wir einfach uns drauf einlassen? Was wir aber auch entdeckt haben, vergessen auf die Uhr zu gucken, oh Mann. Ich habe jetzt vom Gottesdienst erzählt, aber was wir auch so neu entdeckt haben, und ich glaube, das ist zutiefst eine geistliche Wahrheit. Der Heilige Geist ist uns nicht zur Bespaßung im Gottesdienst gegeben, dass wir sagen, hey, das war eine geile Zeit, ne? Das war eine coole Zeit. Sondern der Heilige Geist, ein Teil der Gottheit, er sagt, ich will meine Kraft in dich hineingeben und du sollst in deinen Alltag gehen, egal wie er aussieht und egal was um dich herum passiert. Und du sollst gestärkt in diesen Alltag hineingehen und meine Kraft soll durch dich mächtig sein. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und nicht nur, dass wir eine gute Zeit im Gottesdienst haben und sagen, hey, was wir erlebt haben, das haben die anderen nicht erlebt. Dafür lohnt es sich, offen zu sein. Und weil das auch ein bisschen turbulent war und spannend war und das jeder so ein bisschen anders interpretiert hat, haben wir auch als Gemeinde so ein paar Statements formuliert und haben gesagt, wollen wir Wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und dieses Statement holen wir in Abständen wieder raus. Und ich lese das einfach mal so vor und vielleicht sagt er, hey, das wäre mal spannend für uns. Es sind vier Fragen, die noch so ein paar Unterfragen haben. Die erste Frage, bin ich bereit für Veränderung durch den Heiligen Geist? Das Gebet, kann ich das von Herzen beten? Heiliger Geist, tu dein Werk an mir, wie es dir gefällt. Mit dem Hintergrund, was wir erlebt haben. Es geht um Veränderung und nicht nur um Problemlösung. Zweite Frage. Bin ich bereit, ich persönlich, in einer beständigen Erwartungshaltung nach einem Mehr von ihm, von dem Heiligen Geist zu leben? Oder sage ich, das, was wir jetzt bislang gehört, erlebt haben, das reicht. Das ist fühle ich mich eh nicht wohl. Bin ich bereit? Und es geht nicht nur um ein kurzes Highlight, ein kurzes Gefühl. Es geht um eine Kultur der Gegenwart Gottes im Leben und in der Gemeinde. Die dritte Frage war, die uns immer noch wichtig ist, kann ich wertschätzen, was der Heilige Geist tut? Oder kann ich sogar noch ein bisschen deutlicher, kann ich Personen wertschätzen, durch die der Heilige Geist wirkt? Oder denke ich, ach, die ist ja voll balla. Jedes Mal, wenn wir sagen, komm Heiliger Geist, dann fällt die um wie Brett. Könnte die nicht zu Hause liegen? Kann ich wertschätzen, Personen wertschätzen, durch die der Heilige Geist anders wirkt, als ich es für richtig und gut halte? Habe ich Respekt und Ehrfurcht vor dem, wie der Heilige Geist wirkt? Bin ich dankbar dafür? Kann ich mich daran freuen, was geschieht? Wenn jemand eine God-Story erzählt, wie eine Heilung geschehen ist und derjenige sagt, da war ich dabei, da habe ich gebetet und ich denke, oh, schade Mensch, und ich habe schon dreimal gebetet und der hat immer noch Rücken, für den ich gebetet habe. Kann ich das wertschätzen? Der Heilige Geist an jemand anderem wirkt. Bin ich dafür dankbar? Ist es mir, und zwar die vierte Frage, ist es mir ein Anliegen, aus der Kraft des Heiligen Geistes heraus im Alltag zu leben und zu dienen? Also, da geht es auch um das Thema Jüngerschaft. Was bedeutet uns Jüngerschaft? Zu wachsen, vorwärts zu gehen, andere mit hineinzunehmen. Wen nehme ich mit hinein? Wie nehme ich Leute mit hinein? Wenn Gäste im Gottesdienst sind, sage ich, oh nee, heute müssen wir mal einen Gang zurückschalten. Mann, du, wenn da jemand in Sprachen spricht und es wird nicht gleich ausgelegt, der wird nie wiederkommen. Also das sind so ein paar Fragen gewesen, die uns beschäftigen, die wir auch als Statements formuliert haben, die wir immer wieder herausholen und sagen, ja, da wollen wir dranbleiben. Was ist mir persönlich wichtig geworden? Damit Gott mich gebrauchen kann, mich persönlich, damit Gott dich gebrauchen kann, aber das ist mir persönlich wichtig geworden. Damit Gott mich gebrauchen kann, muss ich bereit sein, mich unterbrechen zu lassen. Maria und Josef, die hatten einen ganz anderen Plan. Da kommt der Engel und Maria sagt, dein Wille geschehe, wie du gesagt hast. Sie ließen sich unterbrechen. Die Jünger am See Genezareth, die brauchten keinen Jesus. Die hätten auch so einen guten Fang gemacht. Sie ließen sich unterbrechen für etwas, was ihr Denken und ihren Glauben völlig sprengte. Gottes Geschenk an uns ist die Befähigung, die Kraft, die Vollmacht. Ne? Apostelgeschichte 1,8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, werdet meine Zeugen sein. Also Gottes Geschenk an uns ist die Kraft, die Macht, die Vollmacht. Aber unser Geschenk an ihn, an Gott, ist unsere Verfügbarkeit, dass wir sagen, ja Gott, tu du dein Werk an mir, in mir und letztendlich auch durch mich hindurch. John Wimber hat das mal so von Gott her gehört und übersetzt heißt dieser Satz, du gehst und ich wirke. Ja? Ich gehe und Gott wirkt. Oder der das andere Zitat, was von John Wimper auch bekannt ist, geht in die gleiche Richtung. Ich bin Wechselgeld in seiner Tasche. Er kann mich ausgeben, wie er will. Das ist schon eine Nummer, wenn man das wirklich betet und Gott dann wirklich wechselt. Und du denkst, na, so ein Kleingeld wollte ich eigentlich nicht sein. In dem Maße, wie wir im Gehorsam unterwegs sind und uns ihm zur Verfügung stellen, glaube ich, geschehen Wunder und Veränderungen. Und wir haben so oft Dinge gemacht, wo wir sagen, ey, jetzt sind wir wieder einen Schritt zu weit gegangen. Wer weiß, wie die Nummer ausgeht. Vor kurzem hatten wir so eine Möglichkeit, da haben sich alle Vereine vom Wohngebiet, wir sind ja so ein Wohngebiet von 10 Quadratkilometern, aber 40.000, 44.000 Einwohner, Haufen Vereine, die haben sich in einem Einkaufscenter präsentiert. Ne? Verein XYZ hat uns gefragt, wollen Sie auch dabei sein als Verein? Na klar, als Verein sind wir mit am Start. Na, was machen Sie denn? Naja, wir nennen es Ermutigungsstand. Was haben wir gemacht? Hören vom Himmel. Und wenn dann Leute da sitzen und du sprichst in ihr Leben hinein, jemand, bloß eine Geschichte, der sitzt da und dann, der humpelt. Und nachdem Hören vom Himmel durch war und so, ja, er humpelt und hat sich am Fuß verletzt. Und eine Woche vorher schon mal auch am Fuß verletzt. Und ich sage, Gott, was ist so deine Sicht über diesen Mann? Und ich stelle ein, zwei Fragen und es bricht aus ihm heraus. Ja, ich bin als Mann, ich bin vor kurzem vergewaltigt worden. Und dann einfach so in dieser Abhängigkeit von Gott her in das Leben dieses Mannes hineinzusprechen, das gibt nur ein Zeitfenster von ein paar Minuten. Aber zu erleben, dass Gegenwart Gottes sich ausbreitet, der Heilige Geist ihn berührt und er aufsteht und wie ausgewechselt von dannen zieht. Das ist cool. Also dieses, ich möchte mich unterbrechen lassen. Aber eine andere Sache, die mir auch persönlich wichtig geworden ist, ich habe es überschrieben, der Umgang mit Misserfolg. Der Umgang mit Misserfolg auf geistlichem Gebiet. Und ich denke, da sind wir alle irgendwo im gleichen Boot. Irgendwann und irgendwo scheitern wir alle. Und vielleicht haben wir auf dem Niveau, wo wir auch geistlich unterwegs sind, auch mehr oder weniger Erfolg, ja? Also ich habe schon dreimal für jemanden gebetet, der Husten hatte. Und der Husten ist wirklich weniger geworden. Hey, ich bin so ein richtig Hustenbeter. Na? Ist doch cool. Ist nicht schlecht. Aber die nächste Stufe, sag ich mal, wenn ich das so mit Stufen bezeichne, die nächste Stufe, wo Gott uns hineinführen möchte, beginnt dort, wo wir versagen. Oder wo ich mich auf etwas einlasse, wo ich sage, wenn Gott jetzt nicht am Start ist, dann mache ich mich sowas von zum Ei. Was ist, wenn Veränderung ausbleibt, wenn sich sogar Dinge verschlimmern? Und auch da denke ich, so einen Satz haben wir schon oft gehört, aber das ist für mich auch persönlich oder für uns persönlich so wichtig geworden. Ich kann mich immer wieder entscheiden, ob ich mich von den sichtbaren Dingen leiten lasse oder ob ich mich auf die Verheißungen und Zusagen Gottes stelle. Weil manchmal ist das ein himmelweiter Unterschied im wahrsten Sinne des Wortes. Das Sichtbare und das, was Gott an Verheißungen ausgesprochen hat. Das Mädel, von dem ich erzählt habe, die 90% nicht hören konnte und wieder hörte, die sagt vor kurzem, 14 Tagen glaube ich, ich bin auf dem linken Ohr wieder taub. Das ist schon heftig. Ich denke, oh Gott, Mensch, wenn du dich verherrlichen willst, hättest du das doch anders machen können. Aber sich zu entscheiden, ja, ich will mich nicht von dem Sichtbaren beeinflussen lassen, sondern von den Verheißungen Gottes. Wir werden wieder für dieses Mädchen beten und die Verheißung Gottes über ihr aussprechen. Die Strategie des Teufels ist es, uns mit Entmutigung zu bekämpfen. Und oft haut er so mit Entmutigung rein, wenn wir kurz davor sind, wie so einen neuen geistlichen Durchbruch zu erleben. Da kommt nochmal so ein richtiger Querschläger. Du denkst, das geht gar nicht. Und ich persönlich auch erlebe eine Menge Dinge, die Grund zur Entmutigung sind. Also unser Sohn beispielsweise lebt seit 8 Jahren in England. Er ist Berufsmusiker, verdient sein Geld, indem er da auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs ist. Jetzt musste er eine Untersuchung machen noch, um dann richtig, richtig guten Deal an Land zu ziehen. Dann haben sie eine Unregelmäßigkeit festgestellt und immer mehr untersucht, immer mehr, zog sich über Wochen hin. Jetzt sagen sie, der hat einen Tumor in der Lunge, den es nur 55 Mal weltweit gibt. Ganz selten. Es ist zwar gutartig, aber rein menschlich gesehen müssen sie trotzdem einen ganzen Teil der Lunge entfernen. Denkst du als Eltern, Mensch, es passt gar nicht so richtig, das Chaka mit Gott unterwegs sein. Ich entscheide mich, den Verheißungen Gottes mehr zu glauben, als manchmal diesen ganzen Scheiß, was man sieht. Noch ein anderes, was mir wichtig geworden ist. Wir beschäftigen uns oft zu sehr mit dem Ist-Zustand und mit unserer Vergangenheit. Wir schauen nach hinten und denken, wer bin ich? Was kann ich, kleines Lichtlein, schon ausrichten? Wenn ich mich mit dem, und dann fallen uns 1000 Leute an, vergleiche, der Mann des Glaubens, wow, wie der betet, wie der liest, wie der tralala. Und ich, mein Gott. Oder im Blick auf Gemeinde, was können wir als kleine Gemeinde schon ausrichten? Ihr seid jetzt keine kleine Gemeinde, aber jetzt im Verhältnis zu Dresden, kann ich sagen, ihr seid eine kleine Gemeinde, ne? Okay. Und ich denke, das ist so eine Strategie des Teufels, uns immer wieder zu erklären und reinzuhämmern, du bist schwach, du bist unqualifiziert, du müsstest dich erstmal mit dir beschäftigen, mit deinen Problemen, bis du endlich mal qualifizierter bist, bis du stärker bist, bis du mutiger bist, bis du gläubiger bist, bis du vollmächtiger bist. Wenn du dann kannst du vielleicht mal sagen, okay, haha, jetzt laufe ich mal los oder jetzt bete ich mal oder jetzt reihe ich mich mit ein mit den ganzen Glaubenshelden. Wir beschäftigen uns zu sehr mit dem Ist-Zustand und lassen uns darunter bügeln. Wir hatten gestern so eine Geschichte, also wir sind wie eine Stadtteilgemeinde. Das Heckert-Gebiet, heute heißt es ein bisschen anders, 43.000 Einwohner und wir haben das schon jedes Jahr gemacht. Wir wussten, dieses Jahr ist auch wieder dran. Wir gehen in die Nachbarschaft und verteilen einfach Geschenketüten. So. Und die Nachbarn, die wirklich an uns dran sind, sind 180, 200 Leute, Wohnungen, also Haushalte. Und im Verhältnis zu 43.000 ist es ja wirklich nur nix, Vogelschiss, Peanuts, gar nichts. Da kann man sagen, das kannst du stecken lassen. Also die 500 Euro, was uns das gekostet hat, die hätten wir lieber Bedürftigen geben können. Es gibt so viel Elend im Heckert-Gebiet, die haben seit August 15 Autos abgefackelt. Wir sollten doch lieber strategisch beten. Wir wussten aber, es ist dran, als gefühlt wie kleines Licht in die Nachbarschaft hineinzugehen. Und Sigrun erzählt einfach mal 2, 3 Geschichten, einfach nur von gestern.
Wir müssen dazu sagen, wir machen das schon seit 12 Jahren. Und wie war es jedes Jahr? Es war jedes Jahr so, dass sich einige Leute richtig gefreut haben. Es war jedes Jahr so, dass manche Leute das nicht wollten, wir sollten das doch den Bedürftigen geben. Und manche Leute haben sich geärgert, dass wir überhaupt bei ihnen klingeln. Aber wir haben das einfach treu gemacht. Und dieses Jahr wussten wir, es wird anders sein. Und wir haben auch anders gebetet im Vorfeld. Da klingeln 2 junge Frauen an einer Tür. Und es öffnet ein Mann. Und er ist so bewegt von dem, was ihm gerade missfällt, nämlich er kann nicht richtig laufen. Der eine Fuß schmerzt, er kann nicht richtig auftreten. Und die Frauen sagen, oh, das tut uns echt leid. können wir für sie beten? Und meistens denken ja die Leute, ja, die gehen nach Hause und beten dann für mich. Aber wenn wir inzwischen Leuten anbieten zu beten, dann meinen wir immer jetzt und hier. Und das haben die zwei Frauen ihm auch so gesagt und sie haben sich niedergekniet und haben für den Fuß gebetet. Und der Mann ist dermaßen erwischt worden vom Heiligen Geist. Er konnte danach auftreten, er hat das probiert. Es hat ihm nichts wehgetan, er konnte Schritte gehen. Wirken Gottes. Ich bin mit einer jungen Frau unterwegs und ich habe immer so gesagt, was ist es, Jesus, was ist es? Wir brauchen dich. Und ich habe einfach so gehört, wie Jesus zu mir sagt, frag doch die Leute, wie es ihnen geht. Und ich bin also an die nächste Wohnungstür und habe gesagt, wir kommen vom Begegnungszentrum Aufatmen, wie jedes Jahr. Wir wollen Ihnen einfach ein schönes Weihnachtsfest fragen. Aber als Nachbarin frage ich Sie einfach, wie geht's Ihnen denn? Erschrocken? Betroffen? Ein Mann, Anfang 60. Und er sagt, wenn Sie mich so fragen, mir geht's überhaupt nicht gut. Die linke Seite ist gelähmt. Er hat einen Tumor, den sie entfernt haben und sie haben einige Nerven erwischt und ihm ging es überhaupt nicht gut. Und ich frage ihn, darf ich für sie beten? Ja. Und da standen wir uns gegenüber, die Hände in der Hand des anderen und ich habe einfach um Berührung gebetet und ihm liefen die Tränen und er war so berührt und ich mit. Das ist Wirken des Heiligen Geistes. Und er bedankte sich und sagt, was war das? Und ich sage, das ist Jesus, er hat sie so lieb. Es waren noch einige dabei, die haben die Frage nicht ehrlich beantwortet. Wie geht's ihnen? Die haben mit sich gerungen und haben gesagt, ach, es geht schon. Das können wir nicht beeinflussen. Aber ich habe mich gefreut über diese Fragestellung, weil es haben einige für sich beten lassen und waren wirklich berührt. Das größte Wunder gestern für mich war, die junge Frau, mit der ich unterwegs war, sie sagt immer, ach, das ist nichts für mich, ja, ich gehe nur mit dir mit. Und ich sage, doch, probier's aus. Und wisst ihr, wie die letzten Wohnungen verliefen? Sie sagte, ich klingel. Das war für mich das größte Wunder, dass diese junge Frau gestern angefangen hat, auf Leute zuzugehen, sich gebrauchen zu lassen, einfach auf das eingegangen ist, was Jesus ihr gesagt hat, gute Gespräche hatte. Sie hat zum Beispiel ein Gespräch gehabt, in dem die junge Frau sagte, bei Ihnen ist Freitagabend immer Musik. Das berührt mich, wenn ich vorbeigehe. Wir haben gar nicht jeden Freitag Musik, aber wahrscheinlich geht sie immer gerade vorbei, wenn wir Musik haben, wenn wir Worship-Abend haben. Und sie fragte, kann man da kommen? Das hat mir so gut getan. Und die junge Frau, mit der ich war, die ist so gut damit umgegangen. Sie hat sie eingeladen aufs Herzlichste und sie war hinterher selber so berührt, dass sie selber genutzt wird, um anderen was weiterzugeben. Das war für mich gestern die größte Gottstory.
Also wenn wir bereit sind, in dem unterwegs zu sein, was Gott vorbereitet hat, und wenn es nur so was Kleines, Unscheinbares ist, aber für die einzelnen Personen, gestern, für den Mann, für die Frau, war es wirklich eine Berührung vom Himmel. Also denk nicht, ich bin ein kleines Licht, sondern tritt in das hinein, was Gott für dich vorbereitet hat. Gott beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Ja? Gott befähigt Er beruft nicht die Fähigen, er befähigt die Berufenen. Nochmal. Also, wir denken ja, wir sind nicht fähig genug. Da gibt es andere, die fähiger sind als ich. Gott sagt, nein, ich befähige dich, weil du ein Berufener bist. Und gehe einfach treu deinen Weg. Und so als letztes vielleicht noch, wenn ich erleben möchte, dass die Kraft Gottes in meinem Leben zunimmt, dass diese Vollmacht, nach der wir uns sehnen, einfach auch wirklich Raum gewinnt, Gestalt gewinnt, dann muss ich es lernen, Prioritäten zu setzen in meinem Leben. Ich muss es lernen, Prioritäten zu setzen. Denn womit ich mich beschäftige, das prägt mich auch, alleine schon vom Inhalt her. Und der eine oder andere mag vielleicht denken, na, das geht gar nicht, aber wenn ich gehe ab und zu mal ins Fitnessstudio und da höre ich mir nicht irgendwas an, da ziehe ich mir eine Predigt rein. Eine gute Predigt. Und nicht eine Predigt, wo ich danach denke, aber dem muss ich nochmal eine Mail schreiben, wie der neben der Spur war. Sondern einfach, ich möchte mich mit Gottes Wort beschäftigen und möchte etwas hören. Es soll mein Denken bestimmen. Ich bin nicht der Vielleser, deswegen wähle ich meine Bücher bewusst aus, die ich lese. Ich umgebe mich mit Personen, von denen ich weiß, die fördern mich. Die stretchen meinen Glauben, die fordern mich heraus. Es tut manchmal weh. Macht Aua, wenn die mich fragen, hey, wie war denn das letzte Woche? Du hattest doch erzählt, du wolltest doch mal noch einen Schritt weiter gehen. Ich halte das aus, dass sie mich herausfordern. Und was für mich auch noch so eine Lernerfahrung geworden ist, ich suche Betätigungsfelder, damit mein Glaube wachsen kann. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ne? Ich suche Betätigungsfelder, damit mein Glaube wachsen kann. Wir haben ja so in der Vineyard auch diesen Slogan, Glaube buchstabiert sich R-S-I-K-O, Risiko. Also dort hineinzugehen, wo man sagt, pff, Risiko. Ich habe die Woche einen Freund besucht, der tiefgläubig ist. Aber in der geistigen Umnachtung ist er einfach aus dem Fenster gesprungen. Und er hört nicht nur Gott reden, sondern er hat Stimmen, der hat Zwangspsychosen, der sitzt querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Also menschlich gesehen, das volle Programm an Elend. Und ich habe diese Sicht und ich spreche das auch vor ihm aus. Ich sage, jedes Mal, wenn wir uns treffen, dann bete ich, als würde ich mein erstes Gebet mit dir beten. Als würde ich mein bestes Gebet mit dir beten. Und ich glaube, und ich werde so lange dranbleiben, bis du hier aufstehst. Und er ist diese Woche nicht aufgestanden. Ich habe aber erlebt, wie der Heilige Geist ihn berührt hat. Und wie es ihm gut getan hat. Und ich gehe hin und ich glaube es. Und ich will es sehen. Gestern habe ich einen Freund aus unserer Gemeinde besucht. Der liegt im Hospiz. Hospiz ist rein menschlich gesehen die Endstation. Und die haben den vor anderthalb Wochen, vor 14 Tagen dort hingekarrt. Wirklich hingekarrt. Und gedacht, ja, eine Woche geben wir dem noch. Ich habe auch gesagt, hey, es gibt zwei Möglichkeiten. Dass Gott dich zu sich nimmt, ist okay. Aber wir können auch beten, dass du hier wieder aufstehst und rausgehst. Ich bin jetzt zwei, dreimal bei ihm gewesen. Und dem geht es momentan so gut, dass die da sagen, was wollen sie denn eigentlich hier? Ich weiß nicht, was, aber ich bete einfach und ich will sehen, dass Gott sich an ihm verherrlicht. Risiko. Mein Glaube soll wachsen und gestärkt sein. Ich lande. Also, nochmal zum Thema Prioritäten setzen. Prioritäten setzen ist eine Entscheidung, die mir niemand abnimmt. Wir können zwar als Gemeinde immer wieder hören vom Pastor her, liebe Gemeinde, wir sollten lieber Prioritäten setzen, als uns zu verzetteln. Ja, aber ich selber muss entscheiden, wo will ich hin und wie will ich dorthin. Und da brauche ich einfach auch eine Fokussierung. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Macht es einen Unterschied, wenn wir in der Kraft und in der Macht eines Gotteskindes unterwegs sind? Ich denke, ja, es macht einen Unterschied. Erleben wir nur Siege, wenn wir diese Entscheidung treffen? Ich denke, nein. Aber macht es trotzdem Sinn, sich dieser verheißenen Kraft Gottes zu öffnen? Macht es Sinn, dennoch zu sagen, ja, ich strecke mich aus? Ich lade euch ein, aufzustehen. Und auch wenn das vielleicht ein bisschen anders ist, als ihr es gewohnt seid. Christian hat gesagt, wir haben hier alle Freiheit. Wir möchten anfangen zu beten und dann einfach sehen, auch was Gott tut. Sigmund, vielleicht kommst du mal mit nach vorne. Aber zuerst möchte ich das einfach so ausbeten. Auch wenn ich dich jetzt fast gezwungen habe, aufzustehen. Aber ich glaube, dass das unser aller Wunsch ist, dass diese verheißene Kraft Gottes in uns Raum gewinnt. Nicht nur unser Denken und Handeln bestimmt, sondern dass es auch Dinge in Prozesse in Gang bringt. Heilung, das volle Programm. Vielleicht einfach so als Erwartungshaltung, streckt einfach so ein Stück die Hände aus. Und ich denke, das kann auch so eine symbolhafte Haltung sein. Ja, ich möchte wirklich offen sein für das, was Gott bereithält. Wenn du sagst, es ist zu doof, dann ist es auch okay. Gott ist, ja, handelt. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt nochmal ganz bewusst ein. Wirke du. Tu du dein Werk, wie es dir gefällt. Komm und berühre du jeden Einzelnen. Und jeder ist jetzt aufgestanden, mehr oder weniger freiwillig, aber wir haben alle so im Herzen diese Sehnsucht, mehr von dem zu bekommen, zu sehen, zu schmecken, zu erleben, was du verheißen hast, was du bereithältst. Mehr von dieser Realität in unserem Leben zu sehen, wer du bist und wie du bist. Und vielleicht haben wir jetzt so ein paar Dinge vor Augen, die uns wie blockieren, in diese Sicht zu kommen. Aber als erstes stehen wir jetzt hier und sagen, Herr, wir sind offen, dass du wirken kannst, dass du handeln kannst, dass du uns Gutes tun kannst, dass du uns heilen kannst, dass du uns zurechtbringen kannst. Und wir wollen es jetzt so machen, wir wollen jetzt es einfach mal aushalten, vielleicht mal so wirklich, vielleicht nur eine halbe Minute, aber ein paar Augenblicke, einfach nur zu stehen, die Hände auszustrecken. Und vielleicht zeigt dir Gott jetzt eine Situation, du sagst, okay, das ist jetzt meine Sicht über den Ding, wo du drin stehst. Aber sei jetzt einfach mal einen Moment offen und wir halten das aus und wir wollen einfach erleben, spüren, dass der Heilige Geist jetzt kommt und dich auch persönlich berührt. Noch einmal, Heiliger Geist, komm und wirke du jetzt in diesem Moment. Erlebbar, spürbar, erfahrbar.